Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zum Podcast Erde 5.0 Perspektivenwechsel Episode 3. Am Mikrofon mit mir heute ist Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus dem schönen Hennef bei Köln. Karl-Heinz Land, seines Zeichens Autor, Sprecher, Investor, digitales Urgestein. Willkommen, Karl-Heinz, wie geht's dir?
Ja, hallo Roland. Ja, mir geht's sehr gut. Und mit mir ist, wie Sie hören, wie immer Roland Fiege, Querdenker, Digitalist und jemand, der sich im digitalen Raum sehr gut auskennt. Freut mich, Roland.
Mensch, was haben wir schon wieder für eine Woche gehabt? Also nicht ganz so große Neuigkeiten wie letzte Woche. Also noch so ein Wirecard kann man ja auch nicht irgendwie jede Woche vertragen. Aber ja, es haben sich doch viele Dinge ereignet. Womit wollen wir denn starten, Mensch?
Wobei Skandale gibt es ja immer genug, ja. Aber vielleicht fängt man auch mal mit was Positivem an, was auch gleichzeitig wieder ein bisschen erschreckend ist. Ich weiß nicht, ob du dieses Thema gesehen hast, diese neue Studie, wer zu den Reichen gehört, ob diese Studie dir aufgefallen ist.
Die Studie ist mir aufgefallen, wobei reich ist natürlich eine Definitionssache, aber das hat dabei schon doch wirklich sehr erstaunt. Also du meinst die Studie vom IW Köln, richtig?
Wer zur Oberschicht gehört, und die haben sich halt Gedanken gemacht, wie viele Reiche leben tatsächlich in Deutschland und wie viele Arme. Mhm. Und mich haben offen gesagt die Zahlen total erschreckt. Ja? Okay. Weil also da eine Zahl, die vorkam, war, dass jemand, der alleine lebt und mehr als 3.529 Euro hat, der zählt schon zu den Reichen. Oder ein Paar mit zwei im Haushalt lebenden Kindern mit 5.290 Euro, glaube ich, dass die auch schon zu den reichsten 10% zählen in Deutschland.
Und reden wir hier von Brutto oder von Netto? Ja, Nettoeinkommen steht hier. Ne? Ja,
wir gut, okay, reden klar. Hier von Netto. Ne? Ja, aber ja, man muss natürlich trotzdem sagen, wenn das so ist, ne? Also ich selber kenne Köln ganz gut und ich weiß auch, was da an Miete gezahlt wird. Wenn du da eine Wohnung haben willst, 100 Quadratmeter, ja, irgendwie was ein bisschen Netteres, und 100 Quadratmeter mit zwei Kindern ist ja gar nichts, ja, dann kommst du nicht unter 1800, 1900 Euro weg. Ja? Okay. Dann kommt noch ein bisschen warm dazu. Und dann kannst du dir überlegen, wie viel du dann mit deinen 5.800 noch machen kannst, ja, die du dann als Paar gemeinsam verdienst.
Das ist richtig. Ja, wobei das tatsächlich, wenn ich mir, ich bin gerade auf der Seite vom IW Köln, ja, wenn man da guckt, wo ist der Bauch am dicksten, also wo quasi, was ist so das, ich würde mal sagen, das Durchschnittseinkommen, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ja, aber ja, wenn ich sehe, dass hier der Großteil der Menschen irgendwie um die 1.600 Euro netto hat, das ist natürlich, ja, schon ein Brett. Ne? Also die müssen ja auch, ja, irgendwo wohnen, ja, und die müssen ja auch irgendwo essen. Genau. Paare mit Kindern, Paare, ja, ohne Kinder, Alleinerziehende. Also das ist schon, ja, das ist schon sehr bemerkenswert, um es mal vorsichtig zu
sagen. Also wir müssen halt immer eins sehen. Deutschland hat einen relativ geringen Anteil an Eigentum. Diese ganzen Bauförderungen und so weiter, damals aus den 70ern und 60er Jahren, die man kannte, wo wirklich Eigentum gefördert wurde, Baukindergeld, das ist ja nach und nach alles abgeschafft worden. Und Italien, Spanien, die haben einen Eigentumsanteil von teilweise, ja, 80-90%.
Das, ja, ist richtig,
deshalb, ja, ist natürlich der Mietspiegel, wenn der steigt, nicht so dramatisch. Wenn wir aber in Deutschland von einem Eigentumsanteil von 15-20% sprechen, ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Und dann trifft uns die Abhängigkeit von den Mieten bezogen auf das Einkommen halt dramatisch. Ne?
Ja.
Und wenn wir dann beim Rentner sagen, wir erhöhen die Renten um 2%, das sind dann irgendwie 12 € im Monat, wenn überhaupt, und gleichzeitig aber die Miete um 140 € steigt, dann kann man sich vorstellen, dass die Schere da eher auseinandergeht.
Ja, das ist schon besorgniserregend. Also ist ja auch so in vielen Bereichen, selbst in, sagen wir mal, günstigen Wohnsituationen, dass die cleveren großen Hausverwaltungen und Betreibergesellschaften die Nebenkosten bis hin zur Schneeräumung quasi als die zweite und dritte Miete entdeckt haben. Ja, also wird natürlich auch viel Schindluder getrieben. Aber gut, was sollen wir machen? Wollen wir nach Regulation rufen oder wollen wir den Appell starten, Leute, schafft Eigentum?
Also zum einen müsste man schon lange sagen, schafft Eigentum. Jetzt kommt natürlich wieder, wir haben ja beim letzten Mal über Josef Schumpeter gesprochen und diese schöpferische Zerstörung, dass eben viele Systeme nicht mehr in Ordnung sind. Wir haben es da besprochen beim Fleisch, wir haben das sehen, dass in der Bankenwelt Wirecard auf der einen Seite wird reguliert und kontrolliert wie verrückt. Die Leute, die Menschen, die gerne Geld hätten, zum Beispiel um sich eine Wohnung zu kaufen, die kriegen die Darlehen nicht, weil das Einkommen ja so gering ist. Und deshalb können sie sich nichts kaufen, müssen weiter zur Miete gehen. Und da sind halt viele Dinge, die sind einfach kaputt, muss man sagen. Und wenn man dann so eine Studie sieht, und ich habe hier gerade mal auf Alleinerziehende, 78% der Alleinerziehenden sind ärmer als der Durchschnitt von 1940 € im Mittel. Ja, das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Das heißt, fast 80%, die müssen wahrscheinlich mit 1500 oder 1300 € die Familie durchbringen. Und da ist natürlich dann schon hammerhart. Deshalb, was wir brauchen, ist eine Regulatorik, wo die Regierungen sagen, pass mal auf, wir stützen die Darlehen für die Häuser, weil Zinsen sind ja so billig wie noch nie. Ne? Also du könntest dir jetzt, also wenn du 300.000 € für eine Wohnung oder ein Häuschen im Grünen aufnehmen wolltest, bei 1,5 oder wie viel Prozent im Moment, ne? Dann kommt nochmal Tilgung drauf. Also das heißt, bei 300.000 wird so über 500 € im Monat rechnen. Dann könnte man quasi Eigentum schaffen. Und das wäre natürlich genial. Ja. Aber du kriegst das Darlehen halt nicht. Ne? Weil die BaFin sagt, das geht nicht. Du bist unter dem Einkommenslevel.
Ich wollte es vermeiden, aber ich werfe jetzt mal den Begriff Grundeinkommen nochmal rein. Ich weiß, du bist ein großer Verfechter dafür. Ich sehe das sehr, sehr schwierig, weil ich denke, also wenn es ein Grundeinkommen gäbe, dann würde einfach nur alles um einen Schlag um diesen Betrag teurer werden. Also Mieten würden einfach teurer werden und Grundnahrungsmittel und so weiter und so fort. Also ich bezweifle, dass das den Effekt bringt, den man sich davon erhofft. Wie siehst du das?
Roland, Perspektivwechsel. Lass es uns doch mal andersrum betrachten. Stellen wir uns doch mal vor, die eine Hälfte der Bevölkerung hat Arbeit und Einkommen und die anderen hätten es nicht mehr. Also, und gerade Corona beschleunigt ja hier einiges. Ne? Keiner weiß so richtig, was in 12-18 Monaten hier in Deutschland, aber auch weltweit los ist mit den Arbeitsplätzen. Ne? Wenn du die Nummer anguckst, Lufthansa 11.000 Leute, Karstadt 20.000 Leute und, ne? Conti 9.000. Also jetzt kündigen die alle an, dass sie grundsätzlich reduzieren wollen. Und ich stelle mir eine Gesellschaft vor, in der die eine Hälfte Arbeit und Geld hat und die andere nicht. In der Gesellschaft, glaube ich, wollen wir beide nicht mehr wohnen. Weil so hoch könnten die Zäune gar nicht sein, die verhindern, dass die einen auf die andere Seite klettern wollen.
Ja.
Und diese Unruhen, die finden ja bereits statt. Denk mal an die Gelbwesten in Paris. Ja. Das ist ja noch nicht vorbei. Da gibt es immer noch Unruhen. Gerade gestern habe ich gehört, was in den USA im Moment ist, in Städten wie Baltimore, Chicago, Atlanta oder eben auch in New York. Meine Tochter lebt in Brooklyn und der Bürgermeister von Brooklyn hat gesagt, wir haben Zustände, wir haben 140% Anstieg der Kriminalität zurzeit. Gestern wurden eine Siebenjährige in Brooklyn auf der Straße erschossen. Ein Rollerfahrer, der irgendwie mit seinem Roller da rumfuhr, wurde erschossen. Oder ein anderer hat jemanden einfach überfahren. Die Kriminalität nimmt dramatisch zu. Und das liegt ja auch daran, dass die Ungleichheit steigt.
Das bedeutet, was ich sehe das natürlich in den USA zu Teilen auch, das ist richtig. Siehst du denn den sozialen Frieden bei uns gefährdet? Ich meine, die Deutschen sind ja nicht wie die Franzosen, die dann auf die Straße gehen und erstmal alles lahmlegen, sondern der Deutsche, der schimpft, der regt sich auf und dann arbeitet er eigentlich weiter, so wie vorher auch. Also der Deutsche an sich ist ja nicht so revolutionserprobt wie jetzt zum Beispiel unsere lieben Nachbarn im Westen.
Das stimmt. Wir sind ruhiger, wir sind vielleicht auch ein bisschen besonnener. Die Franzosen sind halt sehr emotional und französische Revolution war nicht umsonst was, was ganz früh begann und auch sehr heftig dann vollzogen wurde. Fakt ist, ich sehe dennoch Stimmungen kippen. Diese tiefe soziale Instabilität, mit der wir inzwischen überall zu kämpfen haben, nicht nur in Frankreich, in Italien, in Amerika, aber auch in Deutschland. Denk mal an die Ereignisse vor 2-3 Wochen in Stuttgart am Wochenende, was da passiert ist. Und die Leute fragten dann immer, ja, Stuttgart, gerade im Schwabenländle, ne, da ja auch alles so geordnet, so zivilisiert zugeht, warum ist das gerade da passiert? Und da habe ich immer gesagt, überlegt euch doch mal Stuttgart 21, vor 10 Jahren. Da sind schon lange normale Bürger, also Normalos, auf die Straße gegangen und haben sich richtig mit der Polizei angelegt. Ne? Da gab es Verletzte.
Ja.
Und dass das jetzt gerade wieder in Stuttgart passiert, ich weiß nicht, vielleicht sollte uns das nicht so überraschen. Weißt du, das ist wie mit dem Kessel, auf dem Druck ist. Irgendwann fängt der Deckel an zu klappern und irgendwann fliegt der weg. Ja, das ist einfach so.
Ich verstehe dich, aber wobei die Situation jetzt letzte Woche in Stuttgart war ja gänzlich andere als bei Stuttgart 21. Das ist beides vollkommen überzogen und vollkommen überdreht gewesen. Was mich eigentlich fast noch mehr schockiert hat, waren wirklich die in Anführungsstrichen Normalbürger, die damals sich da Schlachten geliefert haben mit der Polizei, als es um den Neubau eines Bahnhofs ging. Aber gut, wir schweifen ab.
Ja,
also das ist auf jeden Fall wilde Zeiten, das ist richtig.
Ist insofern richtig, Roland, als dass man diese tiefe soziale Instabilität überall spürt. Ne? Und zwar, wenn Menschen verunsichert sind, nicht mehr so richtig klar ist, welche Rolle habe ich überhaupt noch? Braucht mich die Gesellschaft noch? Ich finde es zum Beispiel im Moment sehr dramatisch, dass die Firmen weniger ausbilden durch Corona, einfach aufgrund der Auflagen und der Probleme. Da kommt jetzt eine Reihe von Studenten, die fertig sind, die Abiturienten, die gerade vor ein paar Monaten in ihr Abitur gerade noch haben machen können, sozusagen. Und denen teilt unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft jetzt mit, wir brauchen euch im Moment nicht, weil wir verunsichert sind.
Ja, aber das würde ich mal als Corona-Effekt noch bezeichnen, denn wir hatten ja immer nicht nur Fachkräftemangel, aber auch tatsächlich zu wenig Auszubildende, zu wenig Nachwuchs. Und der wird ja immer händeringend gesucht. Ich habe das selbst auch erlebt, auch in einer Kampagne für ein Bundesland mitgewirkt, wo es darum ging, überhaupt wieder aufmerksam zu machen, dass eine Berufsausbildung was Ehrenhaftes ist und dass man dadurch auch durchaus Gutes einkommen haben kann und durch Facharbeitertum und so weiter und so fort. Ich würde das jetzt mal als einen Corona-Effekt und eine Verschiebung quasi um ein paar Monate bezeichnen. Mhm. Aber selbstverständlich hat das jetzt die Generation, die jetzt mit der Schule fertig ist oder mit der Ausbildung gerade mal fertig werden sollte, natürlich haben die es nicht leicht, das ist klar. Also das ist eine komplette In-der-Luft-Hängen-Situation. Aber ich glaube, insgesamt ist ja schon wieder zu spüren, wenn man so draußen ist, die Wirtschaft läuft wieder langsam an, die Menschen sind auf der Straße, es wird konsumiert. Es fühlt sich ja bis auf die Tatsache, dass natürlich die Menschen zu Recht und auch gut mit Masken noch unterwegs sind in Läden. Ja. Insgesamt fühlt sich das ja schon wieder relativ aktiv an da draußen. Insofern denke ich mal, dass die Jugend dann auch bald wieder in Ausbildung kommt.
Das ist so. Aber du musst dir immer klar machen, was sind das für Signale, die eine Gesellschaft da sendet. Ne? Vieles in der Unruhe, denk an unsere verfehlte Migrations- und Immigrationspolitik der letzten 20, 30 Jahre. Offensichtlich haben wir es ja nicht geschafft, die Menschen, die zu uns kamen und teilweise schon ein, zwei Generationen ja bei uns leben, denk an die Türken, die Italiener, die Griechen, die deren Eltern schon hier rübergekommen sind, die haben früher bei Focht und bei BASF dann gearbeitet, die Kinder sind schon hier geboren,
ja, natürlich.
Aber die haben ja scheinbar irgendwie Wut im Bauch und das liegt an einer verfehlten Immigrationspolitik, Integrationspolitik und scheinbar gibt es da eine starke Unruhe bei den Menschen, die sagen einfach, ich habe hier das Gefühl, ich bin hier nicht gewünscht, ich bin hier nicht gewollt. Denk an die Leute, die dann nach Syrien in den Krieg gegangen sind und die sich auf die Seite der Rebellen gestellt haben, die übrigens jetzt gerade wieder zurückkommen. Das ist ja auch so ein Thema, weil wir gar nicht wissen, was heißt das eigentlich für die Sicherheit hier bei uns, wenn da Leute, die teilweise ja doch brutalste Dinge erlebt haben, zurückkommen und manche haben richtig Angst vor dem, was da passieren könnte.
Da gebe ich dir recht. Also Deutschland, man wehrt sich ja politisch gesehen offensichtlich mit Händen und Füßen zu akzeptieren, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, was es schon lange ist, was auch gut so ist, weil wir brauchen die Menschen ja auch. Die Deutschen werden ja eher weniger als mehr. Ja? Also das ist sowieso, ich glaube, weder du noch ich, wir denken in solchen nationalen Kontexten, sondern wir brauchen Menschen, wir brauchen gute Menschen und wir müssen Menschen eine Perspektive bieten. Die hier sind, die hier geboren werden, das ist mal ganz klar. Und das ist das, was ja eigentlich USA auch immer ausgemacht hat, dass die Menschen stolz sind, dann Amerikaner zu werden und Amerikaner zu sein. Aber wir geben ja den Menschen nicht mal die Chance, quasi auf einen würdevollen Weg, also eine deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ja. Und natürlich mit Ausnahmen und mit Hindernissen, aber insgesamt ist das tatsächlich so, da gebe ich dir recht, vollkommen verfehlt und da geht an der Realität vorbei, das stimmt schon.
Ja, und ich meine, das passiert bei uns, aber wenn du dann USA ansprichst, ne, Trump versagt auf der gesamten Linie, schürt die Feuer. Ne? Letztes Wochenende war Independence Day, das haben wir alle mitbekommen. Herr Trump macht großes Feuerwerk mit 7.500 Anbetern und Fans und das alles ohne Maske. Ne? Gleichzeitig haben wir 50.000 Neuinfektionen in den USA pro Tag. Und er lügt die Sachen weg, er bleibt dabei, er sagt, wir haben das alles im Griff, ne? Das bricht hier mal aus und da, aber ist alles gar nicht so schlimm. Ja? Ihm geht das quasi am Hintern vorbei, was da passiert. Und die Leute, die erkranken, die jetzt wirklich zum Teil dann auch junge Leute erwischt zunehmend in den USA, ne? 20, 30-Jährige, die sagten, wir hätten nie gedacht, dass es mich erwischen kann. Und er diskutiert gleichzeitig, Maskenpflicht hält er für Unsinn. Und selbst seine engsten Berater, der Fauci, der ehemalige Gesundheitsberater von ihm, oder ich weiß nicht, ob er nicht noch Berater, selbst der sagte, hör mal, wir müssen dringend was tun. Aber er hört halt nur auf sich. Das ist einfach ein Narzisst, der anderes nicht zulässt neben sich.
Ja, und jetzt, wir denken ja, 2020 ist ja jetzt schon ein Katastrophenjahr, aber ich denke, die große Katastrophe kommt noch hinterher, denn Trump will ja offensichtlich den gleichen Status sich erarbeiten, wie es Putin hat. Da ist ja eine Wahl im Sommer angesetzt. Dann gibt es jetzt noch neue Kandidaten, Kanye West. Ja. Also das kann man ja, das, was mir die Sache so schwierig macht, also ich habe ja lange auch in England gearbeitet, das war auch kurz vor dem Brexit und das war mir vollkommen klar, ach, so ein Quatsch, so eine Schnapsidee. Niemals im Leben wird es dann Brexit geben. jetzt mit Schmerzen und mit Verzögerung kam der Brexit oder kommt der Brexit. Dann kam die Wahl in den USA und ich sagte, die werden doch nicht, also so viel Bescheuerte kann es doch gar nicht geben, dass die so einen Kasper wählen. Jetzt ist das auch passiert. Ja. So, und jetzt haben wir die Situation, wo man wirklich sich darauf schon einstellen kann, egal ob der gewählt wird oder nicht wird, die Frage, geht das wieder weg? Mhm. Wie ist da deine Einschätzung also, zu?
Da bin ich vollkommen bei dir. Fakt ist, das wird vermutlich so schnell nicht weggehen. Wenn du genau mal betrachtest, die geschichtliche Entwicklung, was da passiert ist, keiner hat gedacht, dass Trump gewählt wird. Auf einmal war er dann doch da. Selbst am Wahlabend hat man noch geglaubt, dass die Demokraten gewinnen würden.
Ja.
Leider ein großer Irrtum. Und ich weiß nicht, wer den Film von euch schon mal gesehen hat, 11-9, also nicht 9-11 von Michael Moore, sondern 11-9. Da hat Michael Moore vom Wahltag 2016, also von seiner Wahl an, alles beobachtet. Vorher 85% der Leute waren für Hillary und die Demokraten und dann, und am Wahlabend ist das Ding gekippt.
Ja.
Und auf einmal war Herr Trump im Weißen Haus und der sagte dann, verglich die Situation mit der Übernahme der Nazis, weil als Adolf Hitler damals in Deutschland an die Macht kam, da hat auch hier gesagt, nee, das passiert nicht. Die Juden im Time Magazine wurde geschrieben, nein, das ist ein kleiner Spinner aus Österreich, den kann man ja gar nicht ernst nehmen. Naja, und wir alle kennen die Geschichte, auf einmal war er da.
Ja.
Und Herr Trump, der macht heute so Anstalten. Ich las letzte Woche im Spiegel einen Artikel, dass man glaubt, dass Herr Trump, selbst wenn er die Wahl verliert, die Macht nicht abgeben wird. Der wird im Weißen Hause bleiben. Letzte Woche hat man in Washington die Polizei wieder ausgestattet mit Bajonetten, also sozusagen für den Nahkampf. Wir haben immer noch den Patriot Act in Amerika, der ist seit 9-11 in Kraft und wird immer noch genutzt, der im Prinzip dem Staat und vor allen Dingen dem Präsidenten alle Rechte gibt, ohne Rücksicht. Und Herr Trump hat gerade gestern, als da die Dinge eskalierten in Brooklyn und in Detroit, hat er wieder gedroht mit dem Einsatz seiner Wehrkräfte. Das heißt, er will die Nationalgarde im Land einsetzen. Und meines Erachtens nach droht er damit nicht nur, sondern bisher, wenn er gedroht hat, dann hat er es nachher auch gemacht. Ja? Das heißt, der höhlt die Demokratie einfach gnadenlos aus und macht da sein Ding. Und das macht mir schon große Sorgen, weil wir alle wissen, wie wichtig die Amerikaner und die Allianz mit den Amerikanern mal für uns gewesen wäre.
Ja, das, ich meine, diese transatlantische Achse, die hat ja enorm gelitten die letzten Jahre, also auch schon unter Obama, der ja ganz offiziell gesagt hat, nee, wir wollen uns eher Richtung Pazifik mal orientieren, Richtung Asien.
Genau.
Und ich selbst bin ja auch noch aufgewachsen in der Zeit, wo es quasi das Szenario war, ja, NATO und Ostblock, ja.
Genau.
Und dann, kurze Anekdote, dann bin ich zur Bundeswehr gegangen, freiwillig zwei Jahre. Und saß dann in Köln in der Kaserne und dann war, genau, das war September 89, dann war irgendwie Oktober, ja. November, dann fiel die Mauer und dann saßen wir da so drin und haben gedacht so, irgendwie sitzen wir gerade genau an der falschen Seite der Geschichte. Also wir sitzen quasi noch in der Vergangenheit. Auf jeden Fall in dieser Phase, weil ich da auch viel mit NATO zu tun hatte und für NATO-Truppen gearbeitet habe, war wirklich dieser Zusammenhalt und dieses transatlantische Bündnis mit vielen anderen Bündnispartnern, wenn man so gemischte Truppen hatte, das war zu spüren und das war wichtig. Mhm. Und das ist natürlich alles die letzten Jahre oder Jahrzehnte so Stück für Stück weggebröckelt. Und jetzt muss halt jeder bei sich selbst stehen, was aber ja auch keine Lösung ist. Europa müsste eigentlich stärker werden, zerstreitet sich umso mehr. Und dann haben wir noch dieses Thema Datensouveränität und die Vormachtstellung aus Silicon Valley. gerade eben Schlagzeile gesehen, dass die Deutsche Bank strategische Kooperation mit Google macht, um Cloud-Services dort zu nutzen. Sind wir so ein bisschen, ich weiß nicht, wir reden uns jetzt quasi immer wie eine Schraube weiter runter. Ich glaube, wir sollten mal über Dinge reden und die Stimmung und unsere ein bisschen unsere Zuhörer auch ein bisschen zu motivieren und über gute, positive Dinge zu sprechen.
Da gibt es auch ein paar Sachen, die man wirklich bemerkenswert herausstellen kann. Deutschland in der Corona-Zeit.
Ja.
Die Zahlen der Infizierten, das ist eine Riesenerfolgsstory, das muss man einfach sagen. Da hat sowohl der Gesundheitsminister, der Herr Spahn, da haben aber auch die Bundesregierung, Angela Merkel, extrem besonnen und gut reagiert. Selbst der Innenminister oder auch der Herr Söder, bei dem ich immer so ein bisschen kritisch bin, hat einen sehr guten Job gemacht, glaube ich, und uns alle da auf das eingeschworen, was passiert und was nötig ist. Und wenn man heute weite Teile der Bevölkerung fragt, gerade gestern kam ja Maskenpflicht, ja oder nein, sollte man die Masken in den Läden ablegen? Und fast 80% der Bevölkerung sagen, nein, wir sollten das erstmal noch nicht tun, solange wir noch keinen Impfstoff haben und so weiter. Und ich finde, das hat unsere Bundesregierung hervorragend gemanagt, besser als viele andere Länder. Und gestern kam ja der IFO-Index, wurde vorgestellt, die Zahlen in der Wirtschaft lassen langsam wieder eine Besserung absehen. Ne? Ich sage nicht, dass wir über den Berg sind, und ich glaube, da wird es auch noch einiges an Rückschlägen geben. Die Börsen drehen ja schon wieder am Rad. Gestern hatte die Nasdaq ihren Höchststand, Allzeithöchststand. Ja. Ich weiß nicht, worauf die das begründen. Ich könnte es nicht begründen, außer auf schräge Wetten. Ja? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, das muss man anerkennen, dass die Bundesregierung da einen sehr besonnenen und auch einen sehr guten Job gemacht hat und uns viel Ärger vom Hals gehalten hat. Das muss man einfach zugeben.
Ja, das ist absolut richtig. Das teile ich, diese Auffassung teile ich mit dir. Und nochmal kurz zur Börse und zum Nasdaq. Thema Robin Hood, ja, also es gibt ja viele Plattformen, die mit Gamification-Ansätzen arbeiten, wo du quasi spielen kannst, als wärst du Anleger, ja, und kannst also für kleine Beträge so gut wie ohne Gebühren mit Titeln handeln, ne? Und jetzt war es der Effekt, dass viele in den USA, die diese Corona-Checks bekommen haben, also die Zuwendungen, haben die dann mal kurzfristig auch an der Börse investiert. Ja, also auch viele junge Leute, weil sie sagen, naja, also jetzt, okay, Dach über dem Kopf habe ich noch, was zu essen habe ich auch noch. Nehme ich mal das Geld und investiere es mal schnell an der Börse. Ich denke, dass das könnte durchaus auch damit zu tun haben, dass der Kurs und dass der Nasdaq so hoch steht. Das ist letztlich die Hoffnung, dass noch irgendwo was passiert, was irgendwie Erträge abwirft in der Zukunft. Ne?
Also das kann sein, aber ich will dir eins auch sagen. Ich glaube, es sind vor allen Dingen die Wetten der Großen.
Ja.
Weil solange die Fed sagt und auch bei uns die EZB, whatever it takes, also im Klartext, egal ob das Lufthansa, Airbus oder Boeing ist, wir lassen euch nicht fallen, weil das sagen die ja quasi.
Ja.
Ihr kriegt so viel Geld, bis ihr wieder auf einem normalen Level seid. Solange können die Spekulanten halt auch praktisch jede Wette eingehen. Denn wer würde gegen so eine Fed oder gegen die EZB Wetten eingehen? Vermutlich keiner, weil die sitzen im schlimmsten Fall immer am längeren Kapitalhebel. Und deshalb glaube ich, dass das halt auch sehr viel Spekulation von sehr großem Geld ist. Und das Geld wandert jetzt quasi mit der Krise um den Globus im 24x7-Mode. Und sucht sich immer den Markt, der gerade am offensivsten ist. Mhm. Heute ist Japan ein bisschen runter. Die hatten gestern da eine Flutkatastrophe. Die sind nicht hoch motiviert heute gewesen. In Amerika eröffnet freundlich. Der DAX eröffnet heute schon wieder freundlich. Und ehrlich gesagt, die Wirtschaftsdaten sind ja jetzt im Moment noch nicht so Vielversprechend, wenn man das vorsichtig formuliert.
Ja, aber wissen wir ja auch, Aktienkurse werden in erster Linie bestehen aus Hoffnung. Aus Hoffnung auf bessere Gewinne. Und zum Thema Hoffnung, ich finde, ein ganz interessantes Unternehmen ist auf dem Weg quasi jetzt auch, wurden 2004 gegründet, an die Börse zu gehen, Palantir. Palantir ist eine Analysefirma, eine Analytics-Firma. Man sagt ihnen eine gewisse Nähe zur Regierung in den USA zu. Also was die genau machen und ob das alles so fluffig ist, kann man von außen nicht sagen. Einer der ersten Investoren war Peter Thiel, kennen wir ja auch. Die haben jetzt nochmal 1 Milliarde eingesammelt an Kapital und dann gehen sie nachher in die Börse. Also das könnte ein ganz interessanter Börsengang werden. Das wäre also eine Firma, ich sage mal, der neueren Zeit, die sich wirklich mit AI und Machine Learning und wirklich fortgeschrittenen Analysemethoden ihr Geschäftsmodell rein darauf basierend an die Börse geht. Das finde ich einen ganz interessanten Schritt. Also es ist jetzt keine Firma, die eine Software produziert, die man selbst auf dem Computer benutzt, aber die eine sehr, sehr mächtige Rechenmaschine hat und AI-Maschine hat.
Jetzt muss man sagen, Peter Thiel bin ich jetzt nicht gerade der größte Fan.
Ich auch nicht, aber hat einen guten Riecher.
Immer mal wieder, aber nicht unbedingt für ethische Geschäftsmodelle, sagen wir es mal so.
Ja.
Und wenn man sich Palantir mal so im Internet anguckt, ne, wer die ersten Kunden sind, ne, so Nachrichtendienste der USA, dann muss ich sagen, rollen sich mir so ein bisschen die Fußnägel, ne? ob man daran teilhaben will, an so einem in Anführungsstrichen Erfolg. Das ist schon ein etwas dubioses Geschäftsmodell. Und Peter Thiel ist ja auch als einer der Investoren bekannt, die sehr offensiv unseren Freund Trump unterstützt haben während des Wahlkampfs und mit Geld und in jedem Bereich. Und da bin ich eher sehr vorsichtig, sagen wir es mal so.
Ja, also mit so einer ethisch-moralischen Einstellung, da darfst du auch keine Facebook-Aktien halten eigentlich. Ne?
ja, das ist tatsächlich richtig. Da muss man tatsächlich auch drüber nachdenken. Aber da gibt es vieles. Ne? Und ich glaube auch hier, wir hatten ja über dieses Thema gesprochen, Systemfehler vermeiden. Wie kann man Systemfehler in der Börse, in der Wirtschaft, denk an dieses Thema, was wir letzte Woche hatten, die Fleischindustrie, ne? Und wie kann man die beheben? Und ich hatte diese Woche einen Kommentar dazu geschrieben, wo ich gesagt habe, letztendlich, das können wir alle jeden Tag, nämlich an der Kasse des Supermarktes, können wir sagen, was wir haben wollen. Ob wir das Fleisch von Tönnies haben wollen für 1 Euro weniger. Man muss sich das mal vorstellen. Ein Bio-Kotelett vom Schwein beispielsweise kostet pro Kilo etwa 1 Euro mehr als das Massentier von Tönnies. Und meine These ist halt, dass die Rewes und die Aldis und die Edekas, die würden gerne auch Fleisch für 1 Euro mehr anbieten, wenn es denn gekauft würde. Ne? Die Frage ist nur, sind wir Konsumenten bereit, 1 Euro mehr für Tierwohl und für ein gutes, gesundes Steak oder ein gesundes Stück Schweinefleisch auszugeben? Das wird nachher entscheidend sein. Die Anbieter, die machen, was wir wollen letztendlich. Die sagen, wenn ihr das nicht mehr kauft, also Beispiel Eier. Eier werden heute praktisch nur noch aus Bodenhaltung verkauft, weil die anderen sind unverkäuflich. Was man allerdings der Fairness halber dazu sagen muss, die anderen Eier, die gehen jetzt in unseren Kuchen und Dingsen, die landen halt nicht mehr im Laden, weil wir essen die schon auch noch, aber wir essen sie halt in anderen Portionen und Portionierungen.
Unser guter, nochmal kurz zum Thema hier ethisch-moralisch Investment, unser guter Freund Scott Galloway hat ja auch letzte Woche Mark Zuckerberg und Facebook letztlich, also als das Nordkorea, Online-Nordkorea letztlich bezeichnet, was ich auch ganz interessant fand. Weil also quasi eine einzelne Person, die so viel Macht über 2,6 Milliarden Nutzer hat, ist keine gute Sache, kann gar nicht gut sein. Ich weiß auch nicht, ob du oder ich, ob wir mit so viel Macht und Verantwortung auch gut umgehen könnten. Also da wurde quasi Facebook schon als, oder der Mark Zuckerberg als the most dangerous man in the world bezeichnet. Da sind wir auch mal gespannt. Da ist auch relativ ruhig jetzt. Wobei jetzt nach dem, so sagen wir, diesen Boykott, diesen Anzeigenboykott, den es da gab letzte Woche, was ja viele Schlagzeilen gemacht hat, dass viele größere Marken gesagt haben, nee, wir wollen da jetzt nicht mehr investieren, also unser Geld ausgeben in Werbung, weil wir sagen, naja, also solange ihr Fake News und Hate Speech und solche Sachen nicht besser in den Griff bekommt, wollen wir in diesem Kontext unsere Marke nicht präsentieren. Ich persönlich glaube, das ist so halb-halb. Also viele haben natürlich jetzt auch aufgrund von Corona die Budgets ein bisschen runtergefahren. Auf der anderen Seite mangelt es ja an Alternativen, um quasi Werbeflächen im Internet zu haben, die gleiche Wirkung haben. Insofern, ich glaube, da wird es auch back to normal wieder gehen demnächst.
Ja. Also das glaube ich auch. Auf der anderen Seite muss man sich schon auch fragen und vor allen Dingen wird sich Mark Zuckerberg auch fragen lassen, wenn er diese Position, er hat ja ganz offen gesagt, wir ändern nichts. Ja. Also er will nicht auf diese, also er betrachtet das quasi wie einen Erpressungsversuch und er sagt dann, nö, da verzichte ich lieber auf Geld. Und ich stelle mir halt immer die Frage, hat ein CEO, hat ein Vorstand von einem Unternehmen mit so einer riesigen Reichweite nicht auch in gewisser Weise eine Verantwortung, eine Haltung zu entwickeln, eine Haltung gegenüber den Dingen, die dort passieren. Dass er sich nicht mit Geld erpressen lässt, also mit Umsatz, das finde ich ja eher gut. Die Frage ist nur, was ist die Sache, für die er das tut? Und da habe ich so meine Bedenken. Vielleicht ist der Mark Zuckerberg diesen Dingen auch einfach nicht gewachsen. Vielleicht überblickt das nicht, will selber auch nicht in irgendeine, auf eine der Seiten geraten, ne? Also pro Trump oder pro Putin oder pro jemand anders. Auf der anderen Seite sage ich immer, der gesunde Menschenverstand sollte einem schon ein bisschen helfen dabei, so die ethischen Regeln, die es so gibt, ne? Wenn Ungerechtigkeit zu groß wird, wenn Ungleichheit zu groß wird, dass man dann schon auch mal Partei ergreifen kann für die Seite der Kleinen oder für die Seite der Demokratie, wo man einfach sagt, hier sind Dinge wirklich in Gefahr, da gehen wir jetzt massiv rein und unterstützen die Sache.
Absolut richtig. Also ich glaube, also die Menschen, die ihn ja regelmäßig interviewen konnten, so wie Karen Swisher oder auch Scott Galloway, der ihn, glaube ich, noch nicht persönlich interviewt hat, aber die von dem, was sie mitbekommen, sagen, das ist ein Sociopath, ja. Also dass insofern, da kannst du schon recht haben, dass er eigentlich auch gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll, richtig. Ja. Und einfach das und deswegen einfach mal nichts macht. Um quasi nicht noch mehr kaputt zu machen.
Ja, genau, das ist so. Ne?
Ich hatte ja noch das Stichpunkt Datensouveränität stehen, haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen und habe gelesen und auch mitbekommen, dass jetzt die Lidl Cloud kommt. Also natürlich, es geht jetzt nicht um das Aldi-Handy oder den Volkstarif. Lidl Cloud bedeutet, dass die Schwarzgruppe aus Heilbronn, die ja Lidl machen, was machen die noch? Kaufland, oder?
Genau, Lidl, Kaufland.
Und die nicht nur dadurch berühmt geworden sind, dass sie wohl ein sehr, sehr großes SAP-Projekt, was irgendwie zum Nichts geführt hat, nach, ich glaube, 500 Millionen gestoppt haben
und sagen
so,
nee,
genau, da habe ich gesagt, so, jetzt reicht es. Die werden jetzt selbst aktiv im Bereich Cloud Computing und haben auch sehr viel gehired und Leute gesucht, so Cloud-Architekten und so weiter und so fort. Das finde ich ja mal einen mutigen Schritt. Also das ist ja, das wäre ja mal ja, so für den Mittelstand eine eigene, in Anführungsstrichen, deutsche Cloud als Alternative zu Amazon Web Services. Wie ist deine Meinung dazu? Ist das realistisch? Also, ist das eine Sache, wo man schnell auch Kunden finden könnte? Oder hat jetzt Amazon einfach so einen Riesenvorsprung, dass das einfach uneinholbar ist?
Also sagen wir es mal so. Erstmal finde ich das, genau wie du sagst, einen sehr mutigen Schritt. Und er ist auch bemerkenswert. Ne? Bemerkenswert ist er genau auch nach dem Scheitern, wenn man sich das überlegt. Ne? Wenn du 500 Millionen schon versenkt hast, zu sagen, stopp, wir machen es jetzt doch wieder neu. Und dann auch noch hinzugehen und zu sagen, wir kümmern uns jetzt auch selber noch um die Infrastruktur, in der es läuft. Ne? Weil das eine ist ja eine Anwendung, eine Lösung. Das andere ist die Infrastruktur, auf der die Lösung läuft, dann finde ich das sehr mutig. Und ich sage immer, wenn man das will und wenn man das vernünftig ausstattet, dann kann man auch noch mal was bewegen. Ne? Also wenn ich mir angucke, denk damals mal, was Mark Benioff von Salesforce gemacht hat. Ne? Da gab es schon Siebel, da gab es Oracle und so weiter. Und der hat gesagt, nee, ich mach's anders und ich mach's aus der Cloud heraus. Das war sein quasi Alleinstellungsmerkmal. Und das hat wunderbar funktioniert. Heute ist es eines der größten Softwarehäuser der Welt. Ich hoffe nur, dass Lidl die richtigen Mitarbeiter und das richtige Management-Team. Also durchaus auch mit einem, ich sag mal, einer gewissen Boldness, mit einer Strammheit im Sinne von, wir wollen auch was weltweit bewegen und nicht nur hier in Deutschland, weil eins ist klar, ne, der Skaleneffekt. Warum sind die Amerikaner meistens die besseren Softwarelieferanten? Weil sie einfach ein riesen Einzugsgebiet mit ein paar hundert Millionen Menschen, die eine Sprache sprechen. In Deutschland, wir sind 80 Millionen, ne, ist schon mal nur ein Bruchteil dessen. Und dann haben wir es oft noch mit sehr, ich sag mal, bornierten und auch zum Teil diskreditierenden Regelungen, DIN-Normen zu tun, die dann einfach verhindern, dass deutsche Software Weltmarkt machen kann. Ne? Aber Fakt ist, SAP und andere haben gezeigt, dass es trotzdem gehen kann. Also insofern, ich sage Hut ab, Respekt. Wenn man das mutig macht, mit den richtigen Leuten und eine gute Strategie hat, dann kann das auch noch funktionieren.
Ja, und man sieht ja auch, dass das eben nicht nur Infrastruktur, also Serverkapazitäten angeht, sondern man rutscht ja quasi immer weiter hoch in die Anwendungsebene mit Microservices, mit Containern. Also angefangen hat es tatsächlich mit Serverkapazitäten, mit zuschaltbaren und direkt betankbaren Instanzen von Servern oder auch virtuellen Servern. Aber das Interessante ist, man rutscht ja immer weiter hoch mit Microservices in die Architektur, dass man ja heute eben nicht mehr diese monolithischen Strukturen hinprogrammiert, sondern wirklich sehr modular, das in einzelne Services aufsplittet und Baukasten hat. Und dann wird es natürlich mega interessant, also dass man dann eben nicht nur in Anführungsstrichen Infrastruktur als Cloud-Service anbietet, sondern auch Funktionalitäten, sogenannte Microservices. Ja. Und da sehe ich doch durchaus Musik und da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die nicht gleich dort auch mit einsteigen. Also das sollten wir mal wirklich beobachten. Das würde mich sehr interessieren, woran die Schwarzgruppe da arbeitet. Natürlich.
Vor allen Dingen muss man ja eins sagen, Roland, ich finde diese Aufbruchstimmung gut, die damit erzeugt wird.
Ja.
Ne? Dass endlich mal jemand sagt, hör mal, also glaub mir, das können wir auch. Ja? Und wir haben viele gute Denker, wir haben auch gute Architekten, auch gute Softwarearchitekten. Ich selbst bin hier an einer ganzen Reihe von Softwarehäusern beteiligt. Das würde ich ja auch nicht machen, wenn ich nicht glaube, dass wir auch gute Software machen können. Ja? Es fehlt halt oft der Mut, es überhaupt anzugehen. Und für einen Einzelhändler, ne, der sagt, ich mache das, ne, und für uns kommt das vielleicht ein bisschen merkwürdig vor. Aber was war denn Amazon anderes? Und Amazon hat das deshalb gemacht, weil er gesagt hat, das Netz ist Teil der Infrastruktur, die ich brauche. Wenn es diese Infrastruktur nicht gibt, dann mache ich die halt selber für mich und vermarkte sie auch noch für andere. Und heute kommt ein Großteil des Gewinnes von Amazon aus der Cloud, also genau aus dem Business, was gar nicht mit Handel zu tun hat, sondern was mit IT-Infrastruktur zu tun hat. Und insofern finde ich diesen Schritt bemerkenswert.
Ja, ja. Und du hattest eben so schön gesagt, ja, es gibt ja natürlich wie Land der Dichter und Denker auch gute Software-Architekten bei uns. Das kann ich auch bestätigen. Ich würde gern nochmal deine Idee aufgreifen von unserer ersten Episode. Da hattest du so schön vorgerechnet, wenn wir das Geld, was wir quasi der Lufthansa jetzt mal gegeben haben, in 40.000 Startups investieren würden.
Genau.
Dann kämen wir doch eigentlich weiter, würden wir in der Zukunft arbeiten. Und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Das ist ja wie, was wir ja versuchen, ist tatsächlich die Old Economy zu reparieren und die, sagen wir mal, Wirtschaftsbereiche, in denen einfach die Post abgeht und wo die Musik spielt in den nächsten Jahrzehnten, da rennen wir hinterher und wenn wir es anpacken, dann packen wir es halt mit Kleingeld an. Und da bin ich vollkommen bei dir, lass uns doch eine Initiative starten. Also wir müssen ja wirklich, das ist ja wie, wenn ich möchte jetzt kein Land nennen, also wenn irgendein anderes Land anfangen würde, Autos zu bauen und sie sagen würden, oh ja, jetzt versuchen wir mal einen Volkswagen Käfer auch mal zu bauen oder einen Golf. Ja. Und wir quasi automobiltechnologisch einfach schon mehrere Generationen weiter sind. So ähnlich, wenn man das machen will, dann muss man das doch mit voller Kraft machen, also mit voller Energie, mit vollem Kapital. Ja. So im Prinzip so wie es die Vereinigten Arabischen Emirate oder im speziellen Dubai machen, im Bereich Retail, im Bereich Immobilien, dass sie sagen, wir müssen da voll reingehen, wir wollen den Markt mitbestimmen. Und bei uns ist halt was Softwareentwicklung und an Web Anwendung angeht. Das ist halt alles nice mit den ganzen Start-up-Initiativen und so weiter und so fort. Mhm. Aber da fehlt doch die richtig große Keule. Kannst du das nochmal elaborieren, wie deine Idee dazu war, deine Vorstellung?
Also, meine Grundsatzthese war ja einfach, was wäre, wenn man 10 Milliarden Euro nehmen würde und die in die freie Wirtschaft, speziell in die Förderung von Startups stecken würde. Wir könnten theoretisch also 40.000 Unternehmen jeweils 250.000 Euro an die Seite stellen. 250.000 Euro, wer schon mal ein Startup gegründet hat, also ich bin in einigen investiert, die fangen dann an oft mit 100, 200, 250.000 Euro als Startup-Kapital. So lange, bis sie ihr Geschäftsmodell mal richtig elaboriert haben, einen guten Prototypen oder sogar schon ein erstes Produkt. Und meine These war ja, dass man nach wahrscheinlich 5 Jahren die Hälfte dieser Unternehmen nicht mehr sehen würde. Die gibt es dann nicht, die sind verschwunden. Aber die andere Hälfte, also etwa 20.000 Unternehmen, würden noch existieren. Wahrscheinlich mit neuen Geschäftsmodellen. Viele Dinge ändern sich im Laufe der Zeit. Das habe ich auch selber bei meinen eigenen Investments, aber auch bei meinem eigenen Unternehmen erlebt, dass sich Dinge oft verändern im Laufe der Zeit. Aber beachtlich ist, nach 5 Jahren hat ein Startup im Schnitt etwa 50 Mitarbeiter. Wenn man also sagen würde, bei nur 20.000 Unternehmen, 50 im Schnitt, ne? Also wir reden nicht über eine SAP oder Salesforce oder sonst was, sondern nur 50 Mitarbeiter im Schnitt, dann haben wir nach 5 Jahren etwa 1 Million neue Arbeitsplätze geschaffen. Und zwar in Industrien, die sich mit Software, mit Service, mit Green Tech beschäftigt, vielleicht Social Entrepreneurs dabei, die soziale Projekte fördern, die ja teilweise einen ganz anderen Hebel haben, wie dieser schnöde Mammon, das nackte Geld. Und das wäre was ich, glaube ich, hoch erstrebenswert fände für die deutsche Wirtschaft, statt als Repair-Ökonomie immer nur das Geld in, Entschuldigung, auslaufende Geschäftsmodelle, Luftfahrt, Tourismus im Sinne von Kreuzfahrtindustrie, ich weiß nicht, ob du die Zahl mitbekommen hast, 25 Milliarden haben wir wahrscheinlich verbürgt für die Kreuzfahrtindustrien, die jetzt am Boden liegen. Ja, also ja. Üble Geschichten, und da könnte man was ganz Neues machen.
Ja, ja, ja. Das durchaus, also das ich lass uns mal da noch ein paar Mal drüber nachdenken, wie wir das ja, anstoßen können. Klar. Da bin ich absolut dabei. Da schließt sich bei mir auch der Kreis. Ich habe einen Buchtipp der Woche. Gerne. Ja. Also Buchtipp der Woche, das ist quasi die Story des Gründers von Netflix. Ja. Titel im Englischen, soweit ich das zusammenhöre, This Will Never Work. Also das war quasi die Kernaussage, die er von vorne immer gehört hat, von vornherein. Und auch, wie lange die gebraucht haben, um letztlich zu dem Geschäftsmodell zu kommen, wo sie jetzt sind. Das muss man ja auch wissen. Die haben ja als DVD-Verleihfirma angefangen. Ja.
Versender.
Als DVD-Versender. Und dann haben sie irgendwann kapiert, Mensch, wir brauchen da gar kein Zentrallager. Wir brauchen einfach 60 kleine Läden in den Ballungszentren, weil die Dinger werden ja gar nicht eingelagert. Der Großteil der DVDs, die werden ja sofort wieder weitergeschickt an den nächsten.
Ja.
Also die haben so viele Pivots gehabt, so viele Veränderungen, bis hin natürlich zu einem Technologiewechsel, der dann den größten Konkurrenten Blockbuster, von dem sie am Anfang gehofft hatten, dass er sie mal kaufen möge für 50 Millionen Dollar, der gesagt hat, ach ja, nee, das brauchen wir nicht. So, und dann war irgendwann das natürlich
leider pleite.
Richtig, da war halt Blockbuster weg. Ja. Und sehr interessant und auch da wieder der Link zu Amazon. Amazon hat ja selbst auch mit Prime ein Video-Streaming-Service, aber hostet natürlich auch den Großteil der Anwendungen von Netflix, weil Bezos sagt, naja, wenn ich die nicht hoste, dann macht es jemand anderes und so kann ich meine Sachen auslassen. Also da gibt es so viele schöne Stories, kann ich also empfehlen, liest sich gut oder hört sich auch gut an als Hörbuch bei Audible. Und es ist immer wieder schön zu sehen, okay, welche Fehler und welche Probleme und welche massiven Umschwünge auch solche Firmen erlebt haben und immer noch erleben, dass man selbst, wenn man mal einen schlechten Tag hat oder mal einen Misserfolg hat, dass man sagt, ach komm, jetzt schwamm drüber, weiter geht's, einfach weitermachen. Und das ist, denke ich, auch was ich immer gerne rausnehme oder herausziehe aus solchen Biografien oder Geschichten. Niemals aufgeben, immer weitermachen und groß denken.
Genau, never ever give up.
Dann, was haben wir noch auf der Liste für heute? Nee, also von meiner Seite aus bin ich eigentlich durch für diese Woche.
Karl-Heinz. Lasst uns positiv bleiben. Lasst uns vor allen Dingen diese Krise, in der wir alle stecken, so verstehen, wie die alten Griechen sie gesehen haben. Die alten Griechen haben ja immer Krisis als Punkt der Entscheidung, Bewertung, Beurteilung verstanden. Und die Katastrophe kam von Kata herunter herab und Strephein wenden. Also es war der Wendepunkt, herabwenden sozusagen. Und ich glaube, dass Corona eine irre Chance für uns alle ist. Wir haben viele Systemfehler, die wir offensichtlich jetzt vor der Brust haben, in der Politik, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Ökonomie. Es wird nicht immer nur weiter, immer Wachstum, immer nur höher, weiter und schneller und größer geben, sondern wir werden dieses ökologisch-soziale Marktwirtschaftskonzept uns nach und nach angewöhnen müssen. Ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen, da sagte jemand, Klimakrise, da geht es nur darum, wie wir weiterleben. Beim Artensterben geht es darum, ob wir weiterleben werden. Weil wenn unsere Nahrung ausgestorben ist, dann wird das irgendwann übelst. Und deshalb glaube ich, diese Corona-Krise ist uns vielleicht auch gebracht worden, um einfach über die Dinge nochmal nachzudenken. Und ich hoffe, dass wir jetzt aus dieser Krise, bei all dem Stillstand, der auch gleichzeitig Beschleunigung ist, ne, Beschleunigung in der Digitalisierung und so weiter, dass das auch eine Riesenchance ist, wenn wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen und sagen, in welcher Welt wollen wir denn später leben? Und dazu haben wir jetzt alle die Chance, Und jeder Einzelne von uns kann mitentscheiden. Der entscheidet beim Rewe-Supermarkt, beim Edeka-Supermarkt an der Kasse, welches Lebensmittel wir haben wollen oder eben auch nicht. Der entscheidet, in welche Aktien wir investieren oder eben auch nicht. Und jeder von uns kann was tun. Und das ist, macht mir persönlich auch viel Hoffnung. Und deshalb glaube ich auch, wir werden diese Krise nutzen, um zu einem Besseren die Dinge zu wenden.
Das kann ich unterschreiben. Ich denke, dass tatsächlich diese Zeit jetzt, die Zeit ist um Perspektivwechsel. Entweder kriegt man den aufgezwungen, weil das alte Geschäftsmodell auf einmal weg ist. Oder man nutzt einfach die oder hat die Zeit genutzt, um mal wirklich in sich zu gehen und mal andere Perspektiven sich mal anzuschauen und noch auf neue Ideen zu kommen. Insofern euch allen eine gute Woche und jede Menge Perspektivwechsel.
Roland, wünsche ich auch dir und natürlich auch allen Zuhörern. Danke.
Dankeschön.
War ein spannendes Gespräch.
Bis bald. Tschüss. Ciao, bis nächste Woche.